Kai, du bist jetzt ein Promi, ne? Wusstest du das?
Nee, erzähl mal warum.
Die Gen Z himmelt dich an. Und zwar ist dein TikTok-Video viral gegangen. Wir hatten ja schon ein anderes, wo Muchel der Hauptstar ist. Und jetzt habe ich die Kamera einfach mal draufgehalten beim Spiel gegen Bielefeld. Und das Ding hat irgendwie...
Ich habe es selbst noch nicht mal gesehen.
Ja, weißt du, welches Video es ist, Kai?
Nee, aber ich dachte... Die Zahlen von Muchel sind uneinholbar, die er letztes Mal bei TikTok vorgelegt hat.
Ja, da muss man fairerweise sagen, stimmt auch. Hier wird gerade mein TikTok im Hintergrund. Muchel macht das mal parallel auf und Muchel ist nämlich bei irgendwie über 80.000 und du bist aber ihm auf den Fersen. Ich glaube, du bist auf jeden Fall über 16, 18, 19.000.
Wie bei Kicktipp, mein Freund. Ich komme immer näher.
Ja. Ich komme immer näher. Bei mir wird es immer schlechter.
Ja. Ja, das war
19.000 tatsächlich.
Ja, Kai, das ist gut. Kai, wow. Ein absoluter Internetstar. Also, du bist hier.
Wer hätte das gedacht?
Mit unserem neuen Schal. Also, wenn ihr nicht wisst, wie unser neuer Schal aussieht, dann geht auf TikTok und zieht euch das Real.
Ah, du singst zu meinem Hamburg, liebe ich sehr.
Natürlich, Abschlag.
Ist ja, ja,
dadurch
ja.
Ist der Song wahrscheinlich auch so viral gegangen, ne?
Ja, es war, ich muss sagen, das war mit eins. Also das war eigentlich schon das Beste am Samstag, so die Einlaufmusik und wie die Schals nach oben gegangen sind. Ich finde, es ist immer unterschiedlich. Mal wird es von den Leuten total angenommen und manchmal ist es irgendwie so, ja, plätschert es so daher. Aber ich fand, am Samstag gegen Bielefeld war schon eine geile Atmosphäre vorm Spiel.
Absolut. Also vor dem Spiel war top. Was da in dem Spiel war, kommen wir gleich zu. Aber eine Sache noch, ich würde mal sagen, also Fahntag ist ja geil, ne? Aber... Wenn du 25a stehst, mittlere Höhe, dann siehst du ja eigentlich zu 70% die Fahnen.
Ach so, war der Fahntag gemeint. Ich hatte mir eigentlich ordentlichen Holzen reingekesselt und bin mit einer Fahne ins Stadion gegangen.
Und so. Deine Frau hat abends die Fahne auch bestätigt.
Ja, ja, ja. Ja. Okay, wow. Sie hat sich sehr gefreut über den Fahntag.
Du bist ein Profi, es war nicht vorbereiteter Spruch. Wir hatten sowieso nichts vor, aber...
Ich war abends noch Tapas essen und hatte am nächsten Tag auch noch eine Fahne. Das war dann aber eine Knoblauchfahne. Das war so ein Mix aus HSV und Holzen und Knoblauch. Also es war wirklich ein Wild. Wilder Mix.
Ist so Zeit fürs Intro.
Komm, wer Zeit fürs Intro gespielt ab.
Oh Mann, ey. HSV, meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans
für Fans.
Mit Gato, Bones, Kai und Moppel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holzen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau. Präsentiert von Holzen.
Holzen.
Ja,
Holzen.
Wurde schon gesagt, ne?
Der Fahntag.
Ja, der offizielle Holzen-Fahntag. Wäre nicht mal für Holzen eine ganz coole Aktion, ne? Fahntag.
Fahntag, stimmt, ja, ja. Ne? Also jeden Spieltag Fahntag, ja.
Ja. Ja, aber der Fahntag ist ja immer erst quasi am Tag danach, ne? Von Holzen dann. Also da hat man eine Holzenfahne sozusagen.
Also sie müssten den Fahntag quasi schon am Spieltag, also am Tag davor einläuten.
Genau, ja.
Das ist geil. Das ist richtig gut.
Wenn man eine Fahne, wenn man anhaucht, dann kriegst du eine Fahne, dann kriegst du noch ein Bier.
Und die Powerordner am Eingang tasten dich nicht ab, sondern sagen, hauch mich mal an. Alles klar, Fahne, bis du kannst reingehen.
Spieltag ist Fahntag.
Ja, das ist geil. Das ist richtig gut. Ja, das ist gut. Da müssen wir auf jeden Fall was machen.
Eigentlich ist er Sonntag immer Fahrtag, weil von Samstagabend dann und Sonntag hast du dann tatsächlich wirklich eine Fahne und kriegst dann vielleicht ein alkoholfreies.
Aber ja, wie machst du denn das im Familienblock?
Die kriegen alkoholfreies.
Alkoholfreien Fahne.
Ja, irgendwas. Ja. Also, ja,
du musst, oder die kriegen eine Holzenfahne, wirklich.
Wenn der Vater eine ordentliche Fahne hat, dann werden sie belohnt mit alkoholfreiem Holzen für die Kids.
Der Vater kriegt einen Pilz und die Kinder kriegen so eine Fahne zum Schwenken.
Ärgerlich, dass wir jetzt nicht mehr Automol als Sponsor hatten. Da hättest du dann für den Tag danach, nach dem Fahntag, hättest du dann noch Automol irgendwie schön rein.
Apropos Automol als Hauptsponsor. Wow, gerade erneut fällt mir der Hauptsponsor nicht ein. Ich habe ja letztens bei uns in die WhatsApp-Gruppe.
Hanse Merkur,
genau. In die WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und war so, ey, okay, wie heißt unser Hauptsponsor? Aber ich weiß nicht, ob das Phänomen jetzt so ist oder weil einfach neu ist. Wahrscheinlich im zweiten Jahr prägt er sich dann wieder.
Also verstehe ich gar nicht, weil Hanse Merkur ist so eine griffige Versicherung. Kann ich wirklich jedem mal nur empfehlen, www.hanse-merkur.de.
Bist du Vertreter da, oder?
Sich da die Versicherung mal anzuschauen.
Ist das hier ein Verkaufsgespräch? Oder?
Aber gerade, du siehst auch so aus, als müsstest du mal wieder neu versichert werden.
Für die Aktivierung, ist das irgendwas, können Sie da ein bisschen tun?
Noch? Solange da nicht hier Dieter Bohlen oder wer war das noch bei dieser Versicherung in dieser Werbung, da mit seiner Tochter immer, der Schweighöfer, wie hieß denn der Vogel noch? Nee,
aber
der immer so lispelt hier, der auch dieses Restaurant in Hamburg hat, Barefoot.
Ach, Til Schweiger,
der hat doch auch für diese eine komische Versicherung
gemacht. Kloppo macht doch auch für deutsche Vermögen.
DVG, genau.
Ja, der macht für alles mittlerweile. Jetzt habe ich gesehen, für TUM und sonst was. Der macht mehr Werbung, als dass er irgendwie am Seitenrand steht und coacht, oder?
Aber ich bin verwundert, dass er noch nicht für eine Zahnarztwerbung gemacht hat, Jürgen Klopp. Also,
da sagt jeder Zahnarzt, sorry, aber das kriegen wir nicht hin. Ja. Also das ist too much. Aber apropos Hanse Merkur, hinter dem Familienblock hat die Hanse Merkur ja immer so ein bisschen was für Kiddies auch aufgebaut. Und da konntest du jetzt auch wieder, bei diesem Spieltag ist immer so ein Hau den Lukas, wo die Kinder dann mit so einem riesen Hammer auf so ein Ding raufhauen. Und dann bekommst du immer so eine schwarz-weiß-blaue Schminke, die du quasi als Fahne direkt ins Gesicht malen kannst. Und ich bin mit meiner Tochter jetzt am Samstag im Stadion gewesen und sie hat den Hau den Lukas gemacht, hat natürlich oben nicht gedingelt, dafür musste ich dann nochmal raufballern. Und dann gab es einmal diese Fahne und dann konnten die Kinder sich schön mit dieser Farbe ins Gesicht die Raute malen. Nicht die Raute, sondern schwarz-weiß-blau malen. Also das, Hanse Merkur macht da schon ein bisschen was, die sind schon aktiv. Aber ich gebe dir recht, den Trikotsponsor, das ist noch nicht so wirklich, bei mir ist es immer noch Fly Emirates.
Aber wenn du mitspielst.
Ja, oder TV Spielfilm so ungefähr. Aber sind ja auch Correctness, ich irgendwie auch so Hamburg und alles cool, aber es ist noch nicht so richtig durchgedrungen. Vielleicht braucht das noch seine Zeit.
Es ist auch ganz ruhig über die Bühne gegangen in der Sommerpause, dass es einfach der Sponsor gewechselt wurde. Da gab es jetzt mal eine Rückrunde die Probleme mit der Farben, weil die haben eigentlich, glaube ich, grün-weiß als Versicherungsfarben.
Genau, und haben sich von ihren Farben getrennt, damit es nicht irgendwie zu dem anderen Verein. Aber ich meine, Hanse Merkur ist ja sowieso, vielleicht hören wir da in Zukunft nochmal was, weil Erik Bussard, der, glaube ich, Vorstandsvorsitzende von
großer HSV-Fan,
Großer HSV-Fan und ist auch für den Aufsichtsrat immer nochmal wieder im Rennen, der von Marcel Janssen in den Raum geschmissen worden ist. Also vielleicht werden wir demnächst da über dieses Thema nochmal sprechen.
Aber hast du denn jetzt in dem Moment, wo du Hau den Lukas gespielt hast, gleichzeitig einen Versicherungsvertrag abgeschlossen?
Quasi,
ja. Ja, genau. Und die AGBs gelesen.
Ja. Wenn sie hier raufhauen,
dann geht's ab. Ja. Wir haben heute natürlich das Spiel gegen
Bielefeld. Ganz kurz, wenn wir schon echt so willenlos hier über so eine Dinger sprechen. Ja, alles klar. Kai hatte eben so ein geiles Bild von unserem Trainer Tim Walter in die Gruppe gestellt.
Ja.
Was war deine Vermutung?
Ja, erste Bild. These und ich glaube, da könnte was dran sein. Ich glaube, Tim Walter war zwischendurch mal ein paar Tage durchschnaufen in den Bergen und war Skifahren.
Ja.
Weil guckt euch mal diesen Brillenabdruck an. Also dass der, also bei der Pressekonferenz, wer ihn da gesehen hat, wir stellen das Bild nochmal online. Mhm. Er kann ja selber aufklären, ob er nicht weg war. Also man hört ja viel in letzter Zeit von Sané, von Gnabry, die da in Mailand und Paris auf einmal sind. Und
ja, das ist Walter ja nicht. Den wirst du nicht auf irgendeiner Modenschau sehen.
Genau. Ja, nicht, weil er ja, guck mal, er hat ja diesen Brillenschatten. Und ich glaube, das ist diese Ray-Ban Fliegerbrille, so wie Joe Biden sie immer trägt. Diesen Schatten.
Okay. Also, du erkennst jetzt an dem Schatten sogar
die Tröpfchenform. Die genau, ja.
Das okay. So diese Nein, aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass er ganz gern mal in die Berge geht und Skifahren geht und vielleicht war er mal zwei, drei Tage da.
Die gleiche Route wie Neuer?
Hat's geschenkt gemacht. Ja.
Stark. Auf jeden Fall.
Vielleicht tun wir ihm Unrecht und er war zu Hause.
Was ist das Unrecht? Also, ich meine, wir haben gewonnen.
Oder
soll er diese Woche bitte wieder Skifahren?
Ja, oder er war im Solarium und widerspricht mir deshalb nicht und sagt, ja, ich war Skifahren.
Aber hat so eine Bräunungsbrille aufgesetzt, so wurde die Augen nicht.
Ja, die sieht aber anders aus.
Stimmt, ja.
Weißt du?
Diese Taucherbrille sind das doch. Diese
keine Ahnung, ich war noch nie im Solarium.
Ich glaube, die sehen ein bisschen anders aus, ja.
Okay. Ja, vielleicht haben wir ja irgendwelche von unseren Hörern, die mittlerweile...
Ja, gib gerne Feedback, wenn ihr ein Solarium betreibt.
Oh Mann. Okay, war eigentlich auch Fußball?
Ja, es war Fußball. Und zwar, wir haben auch gewonnen. Mal wieder.
Wisst ihr, was für mich am Wochenende das Beste war? Warte, ich spiel's ab. Ich hab's mir eben hier aufgemacht.
Ich bin gespannt.
Der Abpfiff.
Das war für mich tatsächlich...
Ja. Ja, wir drei waren im Stadion, Kai, Muchel, ich. Bones, du hast es zu Hause
am Laptop geguckt,
am Laptop analysiert, muss man sagen. Und ich habe das Spiel, also ich war das erste Mal dieses Jahr im Stadion.
Nüchtern, oder?
Ja. Mir ist sofort zum Beispiel die neue Flutlichtanlage aufgefallen. Und weil vor zwei Wochen war ich ja irgendwie nicht im Stadion. Und ich dachte, hier, guck mal, ist was anderes. Ausverkauft, mega gut. Und dann habe ich aber auch noch, muss ich jetzt mal ein ernstes Wörtchen mit der DFL reden, diese Sonntagsspiele müssen aufhören. weil, also das ist ja schön und gut, wir haben hier mit 10, 12 Buddies ja, diese Loge sozusagen gemietet und am Sonntag...
Ihr habt euch das ja mal durchgerechnet, ne?
Genau, ja, natürlich unendlich schön gerechnet, wieder 80.000 Fehler
wie viel, gemacht. Wie viel Bier man trinken muss, ja, damit es sich lohnt und so. Ja, und dann kommen die ganzen Sonntagsspiele.
Dann kommen die Sonntagsspiele, genau. Und es waren mehr Frauen und Kinder da.
Ist mir schon die letzten Spiele aufgefallen.
Als wir, ne? Also nichts gegen Frauen und Kinder natürlich beim Fußball, aber man hat ja mit 12 Jungs, mit 12 Buddies sozusagen, geht man da hin und auf einmal erwischt man wieder, es waren 6 Kinder, 4 Frauen, also irgendwie alle, nur nicht wir. Und das passiert natürlich an so einem Freitag und an so einem Samstag nicht. Also ist ja auch cool, ich meine, ist ja wie dafür gemacht, so ein Samstag, ne? Du nimmst deine Tochter mit, alles gut, aber mehr Samstagspiele mal wieder, mehr, wenn sie Crunch-Time kommt.
Nächste Woche, 20:30 gegen Darmstadt.
Ja, aber ist ja nicht auswärts. Im Volkspark.
Ist ja nicht im Volkspark. Aber ja. trotzdem, das ist schon mal...
Dann aber Nürnberg endlich wieder ein Samstagspiel. Aber Gato hat recht, also ich bin heute Morgen auch aufgewacht und hatte so ein...
Mit der Fahne?
Hat es noch was vom Fahnentag. Mir lief so ein kalter Schauer über den Rücken. Weil
ich dachte, Kinder und Frauen.
Ich dachte so, ich war ja mit 3 Kids da und eigentlich total nett und schön, aber dann dachte ich so, das ist, also ich habe es genossen, ja, nicht falsch verstehen, aber ich dachte, das ist nicht mehr die Loge. Ich meine, die Loge, Wechselgesänge mit den Fans, ja, umschießen 2 Stunden vorm Spiel, dann anklopfen am VIP-Bereich, wann man endlich rein darf, damit die Rechnung mit dem Bier aufgeht.
Ja, klar.
So. Und ich dachte mir, ey, was denken die Leute? Die denken doch jetzt, das ist so eine Familien-Kinderloge. So.
Ja gut, aber ihr seid ja jetzt auch drüben beim Familienblock.
Wollte ich jetzt sagen, ich war auch.
Da muss sich einiges wieder ändern. Da muss einiges wieder gerade gerückt werden.
Aber da muss auf dem Sonntag auch mal richtig durchgezogen werden.
Ich bin aber dann heute Morgen erstmal, ich musste erstmal 10 Minuten spazieren gehen, um das zu verarbeiten und dann bin ich zur Arbeit
dein Leben gefahren. Hinterfragen? Ja. Ihr heißt ja nicht umsonst Loge im Exil. Und Exil heißt ja, man möchte auch gern zurückkommen, da wo man mal war. Und das ist halt die Nord. Um dann halt wieder schöne Wechselgesänge anzustimmen.
Ja, kümmern wir uns jetzt aber mal um das Wesentliche. HSV gegen Bielefeld. Aufstellung war, muss man sagen, ähnlich. Für Tim Walter Verhältnisse gab es doch viele Änderungen, und zwar 2. Normalerweise ändert er ja wenig. Bevor wir gleich mit Ball orientiert, die erzählen uns ein bisschen was wieder zur Taktik. Können wir einmal auf die Aufstellung aufgehen? Jonas David hat wieder gespielt.
Ja.
Und wart ihr zufrieden ganz gut mit ihm?
Ja, ne?
Ich fand ihn auch vernünftig. Und dann, Muchel, du hast es prognostiziert, Laszlo Benesch hat gespielt für Königsdörfer und hat seine Sache eigentlich, zumindest in der ersten Hälfte, fand ich,
okay gemacht.
Ordentlich gemacht. So richtig, ja, kommen wir hinterher dazu, wie die Spieler, das war alles, I don't know. Aber wir können ja mal... die Sprachnachricht oder die Nachricht von ballorientiert abhören und wenn uns das auffällt, grätschen wir dazwischen.
Natürlich. Also ich spiele es ab, die Analyse von den Jungs von ballorientiert, mal schauen, was sie gesehen haben und wie sie das Spiel gesehen haben.
Ja, auch noch ein Hallo von uns in die Runde. Wir wollen natürlich auch heute wieder unsere Beobachtungen mit euch teilen. Und ja, ich denke, es war ein Spiel, letztes Jahr hätten wir das noch unentschieden gespielt, lautet wahrscheinlich oft das Fazit zu der Partie und tatsächlich ist es
auch wohl
in diesem Jahr sind es erst.
Er hat wohl unsere Insta-Story gelesen, ja. Ne? Der alte Fuchs, da hatten wir es ja auch gesagt, ein Spiel aus der Kategorie, letzte Saison hätten wir es unentschieden gespielt.
Gut.
2 Unentschieden, die zur Buche stehen beim HSV, wenn es in der letzten Saison noch 12 waren.
Boah.
Und daran sieht man auf jeden Fall gut die Entwicklung, beziehungsweise vor allem den Reifeprozess, den das Team einfach genommen hat. Zugleich aber auch, wie eng es einfach in der zweiten Liga zugeht. Ja, es war ein Spiel, 10-10 Schüsse, Bielefeld 5 aufs Tor sogar, HSV nur 3. Expected Goals wert beide ein bisschen über 1. Und ja, der HSV ist aber stabil geblieben, hat in der Schlussviertelstunde keinen Schuss mehr von innerhalb des Strafraums zugelassen und somit auch wirklich gut verteidigt
dann am Ende. Das ist, muss man sagen, auch sehr positiv ausgedrückt. Ne? Also ist stabil geblieben und hat keinen Schuss außerhalb des Strafraums, also innerhalb des Strafraums zugelassen. Muss man sagen, das sind wirklich versucht, die positiven Dinge. Er hat mittlerweile begriffen, dass wir ein HSV-Podcast sind. Herrlich. Weiter geht's.
Ja, 7 Siege mit 3 oder mehr schon Unterschied. Das war es im letzten Jahr. In diesem Jahr ist es tatsächlich noch keiner, der da zu Buche steht. Aber ja, daran sieht man auch gut, dass der HSV einfach ein bisschen reicher geworden ist, vielleicht nicht immer nur nach vorne spielt, sondern auch immer mal Phasen hat, wo man sich eben wirklich auf eine kompakte Defensive verlässt und dafür vielleicht ein bisschen weniger Spektakel in An- und Abführung bietet. Aber ja, die Punkteausbeute spricht ganz klar für Tim Walter. Nächster Punkt sind 2 Spieler, die wir einfach nochmal herausheben möchten. Ludovic Reis unfassbar, welchen Wert er einfach hat für das Spiel. Man sieht es, im Mittelfeld immer erste Anspielstation gewesen. Man kann auch sagen, egal welche Seite er besetzt, über die spielt der HSV. 1-0 sieht man auch daran, Reis befindet sich auf links, spielt über links, ja, zieht rein, ein Tor. Man hat auch wieder das Komplettpaket, das er mitbringt, einfach gesehen. Offensiv, ja, Tor gemacht, meisten Dribblings mit 14 Offensivduellen auch die meisten geführt. Dann hat er aber auch defensiv im Zentrum gespielt, neben Benesch und Kittel. Hatte dann die meisten Balleroberungen auf dem Platz vom HSV, also ja, einfach richtig gut. Zu guter Letzt Bakary Yatta, ja, darf man nicht vergessen. Nicht immer glücklich vielleicht wirkt er in seinen Aktionen, aber er macht doch so viele Sachen gut, die man nicht immer gleich wahrnimmt auf den ersten Blick. Zum Beispiel 9 Touches im Box, ja, 9-mal war er im gegnerischen Strafraum am Ball, ein wahnsinniger Wert. Zum Vergleich Robert Glatzel, der Top-Stürmer der zweiten Liga, hat im Schnitt ungefähr 5 Ballkontakte im gegnerischen 16er.
Also das krass, also Bakary Yatta doppelt so viele Ballkontakte
in der Box.
In der Box. Okay, das finde ich irgendwie crazy. Aber muss sagen, die Zuschauer haben da auch Bakary Yatta nach dem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr noch da wart, aber auch als einzigen Spieler gefeiert. Also ich meine, man tut sich ja eh relativ, also was heißt schwer, man hebt ja selten Spieler raus. Ne? Und ich meine, für Reis gibt es jetzt noch irgendwie kein Gesang, also es ist irgendwie so Reis.
Es gibt Reis!
Ja. Und bei Bakary ist natürlich das ganze Stadion dankbar, auch steigt das mit ein, aber das war schon bemerkenswert, als ich dachte, wow, okay, da wurde da fein, also gutes Feingefühl von den Fans.
Genau, also wenn man einen Charakter ablesen könnte am Fußballspiel, dann würde ich bei Yatta anfangen, weil ich finde, Yatta ist ein unglaublich variabler Spieler, aber glaube ich nicht, weil er so viel gelernt hat früher, sondern weil er, bei dem zählt einfach die Taktik. Wenn er selber zum Teil nicht weiß, was er mit dem Ball anfangen will, dann kann es der Gegenspieler auch nicht wissen. Und er probiert unglaublich viel aus. Und ich muss sagen, er ist ein unfassbar fleißiger Arbeiter, so ein Kämpferherz, das er auch seinen Lebensweg zeigt. Und gleichzeitig muss ich sagen, mit der Vergangenheit natürlich auch trägt er natürlich auch besondere Sympathien und Werte mit in den Volkspark, was ich wirklich auch ihm hoch anrechne. Und gleichzeitig muss ich anmerken, ist mir eine Sache aufgefallen. Durch diese Schnelligkeit und diese Sprints, die er dann gerade in der zweiten Halbzeit auf der Außenbahnlinie noch immer macht, wenn der HSV ja meistens schon führt, jetzt in dieser Saison, er zieht mindestens ein bis zwei gelbe Karten immer für den Gegner, mit sogar Potenzial auf rote Karten. Also auch da hält er seine Füße, seine Beine hin für den HSV, lässt sich faulen, verschafft dem HSV damit immer einen Vorteil. Und es ist wirklich unglaublich, wenn man Geld setzen könnte, dass Bakary Yatta in der zweiten Halbzeit in einem Konter den Ball am Gegenspieler vorbeilegt und damit eine gelbe Karte provoziert, weil der Gegenspieler zu spät kommt, ihn einfach
umtackelt. Ja, die Quote bei 1,
genau. Ja. Und das ist für mich einfach ein ganz besonderer Spieler mit ganz vielen Fähigkeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch oft kein Fan von ihm gewesen, weil ich fand irgendwie so...
Ja, er wechselt halt zwischen Kreisliga und Champions League.
Ja, aber das ist das Phänomen. Also jetzt sieht man auch komplett drüber hinweg, dass er hat doch diese eine Flanke, die er irgendwie nicht richtig reinbringt, ne? Also die muss er nur vors Tor legen und die rutschen ihm dann schlappen und dann hätten wir ein Tor geschossen, ne? Und das wird jetzt gar nicht mehr so richtig beachtet, weil es ist so, ach, das ist unser Bakary, ne? Das ist ja, das passiert ihm mal und dann macht er aber so
viele gute
Sachen.
Genau, ja, warte ganz kurz, wir haben auch nach dem Tor haben wir noch mit meinen Sitznachbarn haben wir darüber gesprochen. Überleg mal, ein paar Tore von Bakary Yatta, was der für geile Tore auch schon geschossen hat. Jetzt, das Tor jetzt, das war ja nicht schlecht, war ja schön gemacht. Dann letzte Woche das Ding gegen Paderborn.
Ja, unglaublich.
Ja, Heidenheim. Dann gegen St. Pauli das Ding, was er reingezimmert hat im Derby. Dann das Ding im DFB-Pokal, wo er aus, weiß ich nicht, 40 Metern das Tor geschossen hat. Da waren ja richtig geile Tore auch dabei. Also der Junge ist ja...
Aber es war ja jetzt auch in diesem Spiel allein schon wieder Himmel und Hölle, weil er war ja derjenige, der eigentlich auf Utschipka zugeteilt war, der das 1-1 gemacht hat gegen Fürn Bielefeld. Er sollte ihn eigentlich, hätte mit hinterhergehen und Bakary war weit und breit nicht zu sehen, als er vor das leere Tor da kam und er den Ball einschieben konnte, der Bielefeld.
Das ist ja das Geile, dass wir uns in der Aufstiegssaison befinden, da wird sowas halt ausgebügelt und geht dann doch irgendwie gut.
Okay, ich spiele mal weiter ab.
Da sieht man schon die Präsenz von Yatta und da hat er auch den höchsten Expected Goals Wert von allen Spielern, hat die meisten Schüsse abgegeben und ja, am Ende folgerichtig, möchte mal was sagen, das Siegtor erzielt. Ja, wen ich noch kurz hervorheben möchte, ist Jonas David, der meiner Meinung nach ein gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Er hat vor allem bewiesen, dass nicht nur Kapitän Schonlau den Spielaufbau vorantreiben kann und muss, sondern er das auch kann. Hat am Ende sogar einen Pass mehr als Schonlau gespielt, aber viel entscheidender, er hat mehr in die Tiefe gespielt, hat vertikaler gespielt, hatte weniger Querpässe als Schonlau zum Beispiel und auch eben mehr Pässe ins Angriffsdrittel gespielt. Auch gegen den Ball in der Abwehr hat er sich ja sehr stark präsentiert, 80% seiner Zweikämpfe gewonnen und hätte sich ja fast noch mit dem Tor belohnt nach dem Freischuss an die Latte, als er den Nachschuss genommen hat, ja, als der Bielefelder Keeper dann klasse reagiert hat. Ja, alles in allem eine gute Leistung von David, der sicherlich auch in Darmstadt beim absoluten Topspiel auflaufen wird. Wir sind sehr gespannt. Ja, und sehr wünschen euch noch eine schöne Diskussion.
Ja, danke, danke, danke. Werden wir auf jeden Fall haben. Ich glaube, die drei Spiele haben wir wahrscheinlich eh nicht gesehen, ne? Reis mit...
Also tatsächlich muss ich jetzt bei Reis mal sagen, ich habe noch nie einen Spieler auf meinem Trikot gehabt. Bei dir ist es ja immer so, wer kommt bei dir aufs Trikot rauf? So, und ich habe im Stadion gesessen, ja, und das war das erste Mal, wo ich so einen Moment hatte, wo ich dachte, oh, ich glaube, Reis, das wär's. Das ist der erste Spieler, der bei mir mal auf dem Trikot raufkommt.
Also gestern hat man es auch gesehen, mein Laptop ja immer noch schöner wegen der Kamera. Das Spiel war so ein bisschen so behäbig vom HSV. Und,
ich hatte das Gefühl, die hatten so eine angezogene Handbremse. Die haben einfach nur so
Halbgas gegeben. Genau, und wenn Reis dann den Ball hatte und für sich entschieden hat, ich bringe jetzt mal hier ein bisschen Tiefe rein, so ein paar Sprints mit Ball und hat ein paar Staffetten eingeleitet, dann war mal kurz Schwung drin im Angriffsspiel. Also er ist mittlerweile echt sozusagen... der Orchesterleiter dieses Angriffsfußballs, das steht und fällt mit ihm, als je nachdem, wie er auch gerade drauf ist. Und das war wirklich gestern eindeutig geworden bei diesem Spiel.
Was ich bei Reis bemerkenswert finde, ist, dass er 21 Spiele bisher gemacht hat und also jedes. Und wir haben irgendwie in der Vergangenheit so oft so Spieler gehabt wie Aaron Hunt zum Beispiel, die dann mal reinkamen und echt ein gutes Spiel gemacht haben, aber dann wieder drei schlechte und dann wieder verletzt waren. Und von dieser Kategorie hatten wir echt immer richtig viele Spieler, die es immer so kurz mal aufblitzen lassen haben. Und bei Reis, der so konstant ackert, was macht, der kann sich meiner Meinung nach jetzt auch mal zwei schlechte Spiele erlauben. Das fällt dann nicht so schwer ins Gewicht.
Ja, aber nicht nächste Woche.
Ja, aber jetzt nicht, wir wollen Woche, nicht
nein, nein, schlecht aber ich finde, jetzt. Nein, nein, aber ich finde, Reis ist für mich was Besonderes, weil er eben konstant gute Leistungen bringt. Und das haben ganz wenige bisher erst geschafft.
Definitiv. Ich habe noch eine Frage. Vielleicht kann jemand von euch mir die beantworten. Und zwar, als Bielefeld das vermeintlich 1-0 geschossen hat, das war ja, wurde abseits zurückgepfiffen.
Was auch ziemlich deutlich abseits
richtig war. Und da skandieren die HSV-Fans Fußballmafia DFB. Habe ich nicht ganz gepeilt, also vielleicht wegen war, ne, irgendwie das
genau,
gegen das System.
Genau.
Aber ich dachte schon so, wow, ey, weiß nicht, irgendwie jetzt wäre da war nicht, dann hätten wir hier ein Gegentor kassiert.
Aber das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sie da drüber stellen. Also denen geht es grundsätzlich um diese Emotion und ja, dann liegen wir halt 1-0 zurück unter Umständen, wenn es den Videoschiedsrichter nicht geben würde. Aber so ist der Fußball nun mal und das ist eine Sache, die ging vorher, weiß ich nicht, 200 Jahre gut und jetzt muss man sich auf den Videoschiedsrichter konzentrieren. Ich glaube, die Schiedsrichter, habe ich manchmal das Gefühl, machen sie es auch ein bisschen einfach und vielleicht hätte unter Umständen, dass es den Videoschiedsrichter nicht geben würde, hätte der Linienrichter vielleicht auch die Fahne gehoben.
Auch okay ist, muss ich sagen, dass er sie nicht hebt, weil im Zweifelsfall würde ich auch weiterlaufen lassen, weil danach kann man ja immer noch korrigieren. Bock natürlich nicht, wir müssen die Diskussion jetzt gar nicht aufmachen, aber das fand ich nur ein bisschen...
Na, ich hatte letzte Woche in der Stadt jemanden getroffen in der Mittagspause, der uns hört. Da ging es auch, kamen wir auf das Thema VAR. Und er meinte, die Kurve, also Leute, die wirklich immer jedes Wochenende in der Kurve stehen, die meinte, das sind halt Menschen, die aus den 80ern, 90ern wirklich so alteingesessenen Fußball sehen wollen. Die wollen dann auch diese Fehlentscheidung in Kauf nehmen, weil sie sagen, dann habe ich da wenigstens echte Emotionen, wo ich mich danach ärgern kann, wo ich der Mannschaft die Schuld geben kann, den Schiri, was auch immer. Und nicht, dass ich 4-5 Minuten auf irgendeinen Otto am Bildschirm warten muss, der irgendwie alles abtötet und das ganze Spiel irgendwie ausbremst.
Ja. Absolut. Wir haben ja auch dazu einige Fragen bekommen, aber auch noch ganz viele andere Fragen bei Instagram. Und unter anderem, das fragt auch nicht nur er, sondern
einige, ne?
Einige fragt, Moritz fragt, was sagt ihr zu Kittels Lustlosigkeit bei der Siegesfeier?
Ja,
ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Ich habe es natürlich auch gesehen.
Also vielleicht noch einmal kurz beschreiben, für die es nicht gesehen haben. Also bei HSV bei Instagram, bei TikTok so ein Video hochgeladen, wo die Mannschaft vor der Nordtribüne quasi gekniet hat. Sie haben sich feiern lassen und der Videograf war direkt dahinter und alle haben gekniet und dann beim gewissen Punkt alle Schalalasen aufgestanden und haben gejubelt und durcheinander irgendwie gesprungen. Und nur einer, der ist so ganz langsam aufgestanden und hat dann so pseudomäßig gejubelt. Das war halt Kittel. Und da haben einige ihm das jetzt angekreidet und meinten so, was ist denn mit Kittel los? Hat der keinen Bock mehr? Ist der bocklos?
Ich glaube, wir sollten da nicht zu viel reininterpretieren. Also wir hatten Sonny Kittel ja bei uns im Podcast und ich glaube, wir haben ein ganz gutes Gespür dafür bekommen, wie er tickt, wie er drauf ist. Ich glaube, der ist mit der ganzen Situation auch unzufrieden. Der würde unheimlich gern besser spielen, der würde gerne Erfolgserlebnisse haben, der würde gerne von Anfang an spielen. Das ist keiner, der jetzt den Kopf in den Sand steckt und sagt, ja okay, jetzt hat er mit Amerika das nicht geklappt, jetzt ist mir alles scheißegal so, sondern ich glaube, der steht voll hinter dem Verein, der steht auch voll, Tim Walter steht voll hinter ihm. Er ist im Moment einfach nicht bei dem Level, wie Tim Walter ihn haben würde oder andere haben ihn einfach abgehängt. Ich meine, so ein Reis oder Benesch, die spielen einfach gute Spiele. Da muss er erstmal wieder rankommen und ich glaube, er ist einfach mit sich selber und der Situation gerade unzufrieden und deswegen ist das nicht bocklos oder er hat keinen Bock auf den Verein oder mit den Fans zu feiern, sondern er ist mit sich und seiner Leistung nicht so zufrieden, dass er das so rüberbringen kann.
Genau, weil da gab es nämlich 3 Szenen in der zweiten Halbzeit, wo er einen Ball hat im Mittelfeld in der Kontersituation und wenn er 2 von den 3 Pässen sauber spielt, ist Jatta oder Glatzel durch und er verkackt beide Pässe.
Was aber nicht seine Schuld war.
Er hat den Pass doch gespielt.
Naja, aber den einen Pass kann ich mich auch erinnern, da ist jemand anders ihm reingesprungen, ist der Ball nicht angekommen. Da konnte er auch nichts
tun. Ja, und bei dem einen, den trifft er halt überhaupt nicht den Ball. Und ich glaube, sowas ärgert ihn und sowas nimmt er auch mit in die Kabine, weil es ihn frustriert, weil er selber...
Weil er weiß, er kann es besser.
Genau, er kann es besser und er möchte gerne auch mal einfach so ein Assist oder einfach mal ein Erlebnis haben, was funktioniert, wenn er schon 30 Minuten Spielzeit bekommt. Und im Moment klappt gar nichts, selbst nicht mal so eine einfachen Laufpässe. Und glaube ich, deswegen ist er vom Kopf her...
Er hat sich ja den Ball auch geschnappt, als Elfmeter gepfiffen worden ist, der dann, warum auch immer, wieder zurückgenommen worden ist. Also ich glaube, da haben wir alle ein großes Fragezeichen im Kopf. Aber da hat er, also ich weiß nicht, ob er wirklich geschossen hätte, aber er hatte den Ball schon mal bei sich. So, das ist schon mal ein kleiner Indiz, was hat man im Stadion auf jeden Fall gesehen.
Aber zeigt ja auch, wie sehr er das möchte und wie wichtig ihm ist, da jetzt mal Erfolgserlebnis
zu haben. Hätte auch aus der Mannschaft keiner widersprochen da.
Ja, und wo ich auch glaube, wo man nicht zu viel reininterpretieren darf, ist halt, es gibt introvertierte Typen und extrovertierte Typen. Also es gibt Leute, die haben sich den Arsch aufgerissen, die brennen, aber die sind halt nicht so Typen, die in die Fanmassen springen und da die Fans animieren. Und es gibt Typen, die geben auf dem Spielfeld manchmal weniger, aber sind die Ersten, die irgendwie zu den Fans rennen und versuchen, eine Laola anzustimmen. Also jeder ist da unterschiedlich vom Charakter. Der eine heizt mehr an, der andere hält sich bei sowas mehr zurück und deswegen darf man da nicht zu viel reininterpretieren.
Habt ihr beim Abendblatt auch die Statistik über die HSV-Spieler gelesen?
Nee.
Und zwar habe ich das bei Instagram gelesen und da war eine Statistik über die effektivsten HSV-Spieler dieser Saison. Also klar, auf Platz 1 ist Nemeth, ne, weil er jetzt irgendwie ein
paar Minuten... Okay.
Aber wenn wir jetzt ab 1000 Spielminuten mal reden, wer würdet ihr sagen, ist da der effektivste Spieler? Und Effektivität wird gemessen anhand von Toren und von Torvorlagen. Also die zählen beide auch gleich viel.
Schwierig. Glatzel?
Glatzel ist auf Platz 2 und dann auf Platz 1 ist einer mit 2 Toren und 9 Torvorlagen.
Benesch.
Richtig. Also der hat immer, der hat ja gar nicht so viel, also trotzdem viel gespielt, aber gar nicht so viel gespielt. 1000 Minuten, zum Beispiel Glatzel hat 1800 gespielt und hat aber Minuten pro Torbeteiligung sind 98. Also das war jetzt vor dem Spiel, ne? Aber das war auch nochmal ganz interessant, wo ich dachte, ach ja, Binesch nicht nur gefühlt viel an Toren beteiligt, sondern auch...
Und hatten wir auch in der Winterpause analysiert, dass das ein Player to watch ist für die Rückrunde, weil er eben schon relativ viele Torbeteiligungen hatte, als er noch nicht mal eingespielt war und immer so sporadisch reinkam. Jetzt ist er ja eingespielt und kriegt vielleicht noch mehr Spielzeit, also ist da noch Potenzial nach oben sogar.
Wie habt ihr Meffert gesehen? Ich finde, Meffert schwächelt im Moment so ein bisschen, ne? Ich finde, er ist immer noch solide und macht seine Arbeit gut, aber irgendwie hat er gerade so ein kleines Tief.
Hat er auch Glück, dass er nicht den Pfiff bekommen hat beim Elfmeter da, wo er da, glaube ich, dem Bielefelder auf den Fuß gestiegen ist, ne?
Ja.
Das finde ich ganz geil. Jetzt gegen Darmstadt wird ja gnadenlos dann aufgezeigt, ob wir da wirklich schon stabil genug sind oder ob wir da noch ein paar Schwächen haben. Also ich freue mich richtig aufs Spiel.
Ich glaube, Darmstadt wird Konterfußball spielen. Ich glaube, auch da wird der HSV wieder irgendwie 70% Ballbesitz haben.
Okay.
Ja.
70% ist eine Ansage bei uns.
Also daran musst du gemessen
werden. Aber Darmstadt wird einmal weniger ins Abseits laufen und einmal weniger und ein bisschen mehr aus den Torchancen machen, als die Gegner zuvor.
Weil,
und ein bisschen was mehr rausspielen. Also
ich habe mir diese Darmstadt-Spiele jetzt mal angeguckt, am Samstagabend auch leider gegen Rostock. Lieberknecht ist jetzt keiner, der wie letzte Saison immer so auf 5-6 Tore setzt, sondern einfach eine krass stabile Abwehr, 15 Gegentore in 21 Spielen. Und dass die halt sich zufrieden geben, wenn sie so ein 1-0 oder so ein 2-1 schießen. Die Hauptsache gewinnen 3 Punkte und auch mal schmutzig. Und deswegen werden die auch dem HSV wahrscheinlich das Spiel überlassen, weil Tim Walter ohnehin den Ball haben wird.
Darmstadt übrigens ganz leicht favorisiert mit einer Quote von 2, lass mich nachschauen.
Während Kai sucht, können wir ja mal kurz
2,37 suchen. Und der HSV mit auf Sieg 2,6. Also... Also wird ein spannendes Spiel.
Definitiv. Ich habe auch schon richtig Bock. Ich fahre leider nicht hin. Ich sag's jetzt schon. Ich kann es jetzt schon mal an dieser Stelle sagen, ich werde die 30 Spiele nicht schaffen.
Ich wollte gerade fragen, wo bist
ja,
du gerade?
Ja, ich werde es nicht schaffen. Dadurch, dass ich gerade mein Haus saniere oder unser Haus saniere, bin ich völlig raus aus dem Business und
habe. Wie läuft's denn?
Ja, Digga, scheiße, das ist. Viel zu tun.
Da würde ich aber den Firmen irgendwie eine Aufwandsentschädigung abverlangen,
nein,
dass du irgendwie dein Ticket zurück, dein Ticketgeld zurückkriegst.
Nein. Ich habe jetzt gesagt, mir sind so Spiele wie gegen Lautern und so ein paar Highlights, die will ich auf jeden Fall mitnehmen, aber jetzt gerade die nächsten Wochen werde ich leider es nicht schaffen, auswärts zu fahren.
Fehler am System ist da, dass wir im Pokal rausgeflogen sind.
Genau.
Dann hättest du es natürlich dann safe geschafft.
Ja.
Aber vielleicht auch noch mit Relegation,
nein, dann kommt
noch
mal ein Spiel. Nein, keine Relegation dieses Jahr. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Darmstadt und der HSV es dieses Jahr machen werden. Und Darmstadt, wenn die so einen Lauf weiterhin haben, auch als Erster hochgeht und wir die Zweiten sind, die dann raufgehen. Aber dieses Jahr, wir sind einfach dran. Es ist die Aufstiegssaison. Wir müssen es nicht immer wieder betonen, sondern es ist einfach so. Und
tabellarisch.
Ja, so ein paar.
Ja. Wollte mal auf die Tabelle eingehen. Sieht das Ganze natürlich ganz gut aus. Also 21 Spiele sind gespielt. Darmstadt 48 Punkte, 4 Punkte weg. Wir haben 44. Konnten aber Heidenheim auf Distanz halten, die natürlich auch gewonnen haben. Die haben 40. Das Gute ist, jetzt sind nicht irgendwie 5 Mannschaften, die 40 Punkte haben und nach dem Motto, eine davon wird schon irgendwie zünden, sondern die nächste Mannschaft ist wieder 2 Punkte weg, Paderborn, dann kommt Lautern, wieder 3 Punkte weg und dann kommt Düsseldorf, wieder 3 Punkte weg. Also das Feld dahinter.
Für mich ist eigentlich nur noch Paderborn im Moment interessant.
Ist auch, genau, ist auch löchrig, also Heidenheim und Paderborn, ne, wahrscheinlich. Und allerdings muss man sagen, im Vergleich zum letzten Jahr haben wir ein relativ oder ein schlechteres Torverhältnis als unsere Konkurrenten. Das heißt, eigentlich sind wir nicht 4 Punkte vorne, sondern im Prinzip 3. Denn bei Punktgleichheit Stand jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Gegner die besseren Torverhältnisse haben werden. Aber also wir haben plus 15, die haben plus 18 und plus 19. Aber ich sag mal so, wir müssen ja noch irgendwie 1-2 Spiele verlieren. Dann haben wir ja nochmal ein schlechteres Torverhältnis. Aber insgesamt muss man sagen, sieht es tabellarisch sehr, sehr gut aus. Und
wir haben jetzt 44 Punkte, ne?
Genau.
Letztes Jahr hatten wir zu dem gleichen Zeitpunkt nach 21 Spielen 37 Punkte. Das heißt, es sind 7 Punkte mehr.
Also sicher der Aufstieg dann.
Das ist schon, finde ich, ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung.
Ich würde nochmal ein Spiel abwarten.
Auch, aber wir werden wahrscheinlich, oder wir haben ja dieses Jahr das hinten raus, das deutlich schwere Restprogramm. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir nur gegen Absteiger spielen müssen, Rostock, Regensburg und was da nicht alles vor die Flinte kam, Hannover. Und
trotzdem, jetzt, wir sind deutlich gefestigter.
Das stimmt,
aber Bielefeld, ne? Wir haben es vorhin gesagt, ich will es nicht immer 1000-mal wiederholen, nee, aber wir hätten wahrscheinlich im letzten Jahr so ein Spiel verloren. Nee.
Und aber gleichzeitig musst du auch noch, glaube ich, am 32. Spieltag oder 31. noch auf dem Betzenberg, ne? Wo du dann auch mal vielleicht ein Unentschieden nur mitnimmst, wenn es irgendwie vielleicht drauf
ankommt. Gut, reicht uns am Ende dann auch, wenn wir die Spiele vorgewinnen.
Oder nach deiner Theorie sind wir eh bei Pauli schon aufgestiegen, sind wir, ne?
Gegen Pauli schon aufgestiegen.
Genau.
Jetzt mal ganz kurz, was mir ein bisschen Angst macht, Heimbilanz von Darmstadt, 7 Siege, 4 Unentschieden und 0 Niederlagen. Also wir wären die erste Mannschaft, die da gewinnt in dieser Saison. Und dann, weil wir es vorhin erwähnt haben, Fabian Holland hat die meisten gelben Karten gesammelt bei Darmstadt, 9 Stück. Und Moritz Heyer mit 4 Stück beim HSV mit den meisten gelben Karten. Ist doch ganz safe, dass Fabian Holland sich die 10. gelbe Karte gegen den HSV abholt. Also nur mein Wetttipp, wettet auf gelbe Karte Fabian Holland. Er sammelt sie wie kein anderer. Und man muss sagen, Topscorer Glatzel mit 14 Toren stellt gefühlt jeden Stürmer in Schatten.
Aber nee, Kleindienst ist jetzt, hat ihn überholt.
Meinte ich ja, gefühlt jeden Stürmer, aber erst recht den von Darmstadt, den Topscorer Philipp Tietz mit 8 Toren. Also vor der Offensive von Darmstadt müssen wir keine Angst
haben. Aber Glatzel, finde ich, die letzten beiden Spiele ist ein bisschen abgetaucht. Gestern hat er
bekommt auch keine Bälle, ne?
Gestern hatte er keinen einzigen Torschuss und da muss ich fast Bielefeld loben für die Taktik, weil die hatten Dompe und Jatta in Manndeckung genommen und dadurch nimmst du Glatzel komplett aus dem Spiel, weil keine Flanken reinkommen von außen. Ne? Ja. Also und da
trotzdem haben wir 2-1 gewonnen.
Das stimmt, ja.
Bam.
Und ich meine, die Flanke, ne, 2-1 von Jatta kam auch über Dompe von außen. Also
genau.
Schöner Chipball wieder auf den langen Pfosten.
Kurze Notiz noch, wir spielen gegen Lauter am 28. Spieltag. Wir erschienen eben auch der
31. Sorry.
Nur so, ne, weil danach schreiben uns
ja dein Gerüst wackelt, echt.
Absolut, du musst.
Und zwar nie hingestellt worden.
Und, ja, wir spielen jetzt ja gegen Darmstadt und danach gegen Nürnberg zu Hause, Samstag 13:30 Uhr. Und da ist der Coach gefolgt.
Genau, worden. Wer kommt zurück?
Dieter. Dieter Hecking gibt sich die Ehre.
Das ist nicht so geil, finde ich.
Macht den Felix Magath der zweiten Liga. Und will den.
Bei Nürnberg läuft es überhaupt nicht.
War Sportvorstand und meinte jetzt, scheiß drauf, ich mach's selber. Und wechselt auf den Trainerstuhl zurück.
Ist natürlich eigentlich gar nicht so eine schwere Aufgabe. Ich meine, die sind Platz 13, so ist alles ein Erfolg. Wenn die jetzt irgendwie nicht absteigen, dann ist alles schon super. Aber Trainerwechsel natürlich kurz vor dem Spiel. Also bei unserem Gegner immer nie geil. Allerdings spielen jetzt erstmal gegen Sandhausen. Sandhausen hat auch Trainer gewechselt. Also das ist ein Abstiegsvorendspiel sozusagen. Und dann geht es gegen HSV, aber das sind erstmal noch 2 Wochen. Also so ganz, ganz neuer Trainereffekt, weiß ich nicht. Dieter ist ja kein neuer. Ja. So, ne? Also warten wir mal ab.
Unser Hörer Markus Grubert hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Wir haben noch nicht reingehört, weil er es gerade gemacht hat. Sollen wir sie einfach mal abspielen?
Ja. Irgendwann fallen wir auf die Nase damit. Aber hau raus.
Jo, moin Muchel, Gato, Bohns und Kai. Schöne Grüße aus Eckernförde. Ich bin's, Markus, mal wieder. Ja, kurze These von mir zum Spiel. Jetzt am Sonntag gegen Bielefeld. Ich fand, es war ein ganz eigenartiges Spiel. Es war irgendwie eine komische Atmosphäre. Von den Fans her auch, fand ich. Das war nicht so durchgehend Vollgas, war mein Empfinden. Und ich fand, so war auch unser Spiel. Also irgendwie war das sehr, ja, besser als gegen Heidenheim, aber auch nicht wirklich überragend, fand ich. Aber es war irgendwie, ja, ein Dreckspiel, was wir einfach dann auch gewonnen haben. Die letzten Jahre hätten wir es wahrscheinlich unentschieden gespielt oder sogar verloren.
Klassiker.
Aber trotz alledem müssen wir uns gegen Darmstadt mächtig strecken. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer werden. Ich werde parallel am Samstag vorm Spiel Kiel unterstützen, ausnahmsweise in der Hoffnung, dass Paderborn patzt. Schöne Grüße, nur der HSV.
So, Markus.
Markus, gute Einstellung, Kiel zu supporten, dass Paderborn patzt. Also können wir unterstützen.
Nicht einfach, ne? Gegen die Störche in Kiel. Also das,
und das war auch, du hattest recht, laut an 28. Spieltag, Paderborn ist am 31. Spieltag gegen HSV.
Genau, das war's, ne? bei Instagram.
Glück gehabt.
Ricky hat bei Instagram gefragt, wann ist Abschlag wieder im Stadion?
Ich bin jedes Spiel im Stadion.
Und Muchel ist Abschlag. Also,
gibt es ja so eine Live-Performance wieder?
Ja.
Oder erst, wenn es wichtig
ist. Also ich singe immer mit bei unseren Liedern. Nein. Ja, nach wie vor, also der HSV fragt uns da an und das haben wir leider nicht selbst, oder was heißt leider, das haben wir nicht selbst in der Hand. Da sind wir auf den HSV angewiesen, dass die uns anfragen, ob wir Bock haben. Bisher war es die Saison noch nicht. Vielleicht zum Endspurt. Mal sehen. Also, aber es gibt gerade wieder Tickets. Wir haben wieder Tickets freigeschaltet. Es gibt jetzt wieder Stehplatztickets, die Resttickets für unser Konzert.
In der Barclays.
In der Barclays Arena am 2.9. Also wer jetzt darauf gewartet hat, dass wir noch ein paar Stehplätze raushauen, jetzt sind die letzten Stehplätze raus. Und
ja, ist geil.
Stark, also, stark.
Da werde ich auf jeden Fall sagen, aber ich finde auch, sie können dir doch einfach auch mal ein Mikrofon in die Hand geben.
Dass du auch von der Süd
runtersingst. Du bist ja quasi auf dem Balkon, erste Reihe, Block B auf der Süd. Und dann, oder einfach die Kamera auf dich. Ich meine, das wäre auch geil. Ich meine, die filmen jeden Hans und Franz im Stadion. Warum nicht mal 30 Sekunden eine Kamera auf?
Ich bin dafür mal wieder die Nord richtig einheizen. Also Abschlag, die Jungs da werden hochgefahren mit dem Kran oder unten und 1-2 Lieder. Ja, das bringt doch schon noch mal immer so 1-2% mehr von den Fans und dadurch auch auf dem Spielfeld.
Ist die neue Soundanlage schon installiert?
Nee, noch nicht.
Vielleicht warten die deswegen, bis wir euch anfragen.
Whatever. Also, wie gesagt, Ricky, da gibt es aktuell nichts Neues. Immer gerne dem HSV schreiben, frag danach.
Druck machen.
Druck machen. Druckbetankung, Druck machen, Fahrentag.
Fahrentag.
Ja. Ich schreibe auch mal eine Mail an info@
info@hsv. info@stefanschnurr@me.
Official Ventox fragt, wie sollten wir gegen Darmstadt spielen?
Ja gut. Nein.
Also aufstellungstechnisch würdet ihr was ändern? Ich sag jetzt mal, auf der Bank die Spieler, die ja zu bringen sind.
Er wird nichts ändern.
Er wird nichts ändern.
Er wird nichts ändern.
Alter hat mich da auch so demoralisiert in meiner Kreativität, dass ich weiß, er spielt immer mit den gleichen.
Also sagen wir, der Einzige, wo man ja eventuell vielleicht Katterbach oder Kittel.
Na, oder er stellt halt die Taktik von Anfang an mal um, ne? Dass er mit zwei Spitzen spielt, mit Nemeth und Glatzel.
Ja, das ist ich würde mir einfach nur wünschen, wenn er mal vielleicht vorher ansagt, bitte nicht nur einer hinten bleiben, sondern mal zwei oder drei. So, also du läufst ja immer, hast ja immer nur einen Mann Restverteidigung, wenn der Gegner mal im Aufbau den Ball von dir irgendwie abfängt.
Ja, aber jetzt in der Saison alles ändern, jetzt musst du das Ding auch durchziehen und dann wird er allen am Ende sagen, zu Recht auch, hier, wir haben Plan A und Plan A. und sind damit aufgestiegen.
Ich glaube, selbst wenn sie jetzt verlieren würden, würde ich beim übernächsten Spiel dann auch nicht reagieren, weil hält er ja echt gerne.
Aber Kai hat schon gesagt, ich bin auch an dem Punkt, wo ich meine, brauchen wir nicht drüber reden, er hat uns gebrochen, er bleibt bei seinem Stil.
Ist auch okay, also wir haben Erfolg.
Genau.
Und mal gucken, für Europa kann man vielleicht mal was anpassen, aber das ist ja erst Zukunftsmusik so für einen. Ein, zwei Jahren.
Stark.
Vor allem ein, zwei Jahren.
Ja, ach ja. Gut, nächste Saison sind wir oben, erste Liga.
Ja,
und dann
DFB-Pokal.
Ja. Zwei Jahren wieder international.
Ja, entweder werden wir da irgendwie direkt Siebter oder sowas. Klar. Oder halt, da gibt es doch diesen UI-Cup.
Nee, das gibt's alles nicht,
gibt's nicht mehr.
Das waren geile Fahrten.
Es gibt die Conference
League. Ja, das meine ich. Ja. Conference League. Das ist ja so, das ist ja der schlechtere Döner-Cup noch.
Ja.
Darf man Döner-Cup sagen?
Der darf man aber auch nach Bukarest und sonst wohin fahren. Also
ja, aber das sind ja die geilen Touren.
Wie Muchel wieder mit einer Aldi-Tüte für 10 D-Mark ab.
Ja.
Darunter nach Ungarn.
Wie geil wäre, wenn wir aufsteigen und dann das Saisonziel lautet.
Nicht wie geil wäre, das wäre. Ja.
Ja. Also pass auf, wir steigen auf und dann ist das offizielle Saisonziel nächste Saison.
Platz 4.
Dass wir vor solchen Vereinen, wie Union Berlin und so landen. Das wäre geil.
Ja.
Das wäre wirklich
geil. So eine Hoffmann-Rede wie vor 20 Jahren, wo irgendwie in die Top 20 Europas wieder werden.
Also was Union da abzieht, kann der HSV auch schaffen.
Ja, das wäre immer was für Erik Huber als neuer Vorstand. Ich meine, wir steigen auf, er ist vielleicht der erfolgreichste Vorstand ever, ist ein halbes Jahr im Amt, steigt direkt auf. Dann kann auch mal so eine Attacke-Rede schwingen, so die völlig crazy ist. Ja. Und wir haben hier die 5-Jahres-Plan, dann wollen wir da sein, wo Frankfurt und
schick eine PDF-Datei ans Abendblatt.
Erik Huber war vor dem Spiel auf dem Volksparkett im Stadion und hat dort ein paar Interviewfragen beantwortet. Und also was auf jeden Fall sehr gut beim HSV gerade uns in die Karten spielt, ist natürlich auch dieser krasse Zuschauerschnitt. Ne?
Ja.
Das sind Sachen, mit denen sie einfach vor der Saison nicht gerechnet haben. Und das sind jetzt echt nochmal so Gelder, die so ein bisschen uns auch wirklich helfen. Und natürlich jetzt gerade mit so einer Tabellensituation uns für die nächste Saison auch ganz gut zu Gesicht stehen. Also ich glaube, und hintenrum habe ich heute gerade gelesen, dass man wohl auch mit Onkel Kühne gerade spricht und dort schaut, wie man in der neuen Saison Gelder generieren kann und dort finanziert.
Das ist auch mein Gefühl, da ist was im Busch mit Kühne. Ich glaube, jetzt ist so die Frage, weiß nicht, wie sehr wehrt sich die Fanszene, die ja schon eigentlich gesagt haben, Investoren, nein danke, und Kühne ist ja natürlich jetzt, Kühne ist nicht gleich Wüstefeld, Kühne ist nicht gleich Dinsel. Und die Frage ist, wie sehr kann man das, glaube ich, jetzt dem Fan verklickern, ohne dass er jetzt einen Aufstand macht und dass Kühne wirkt, aber also dass wir das Geld gut gebrauchen können, wenn wir in der ersten Liga sind. Und wenn das jemand bringt, der auch nicht reinredet, das ist ja wohl klar. Die Frage ist halt, ja.
Ich glaube, die Kurve, die gegen den VAR ist, wird auch Nein zu Kühne sagen, oder?
Genau. Apropos Nein zu Kühne, habt ihr es mitbekommen in der Halbzeitshow mit den Jungs, die wieder auf diese Hapag-Lloyd Container im
durfte Kühne schießen?
Nein. Okay. Aber der eine, der geschossen hat, hieß mit Nachnamen Kühne. Und dann wurde eingeblendet, er hieß Kühne und es ging so ein Raun durchs Stadion. Das war schon ganz lustig so.
Aber hat diesmal einer getroffen, irgendein Container?
Ja. Er hat getroffen auf jeden Fall. Und der hat wohl auch Landesliga gespielt. Also der hat einen ganz guten Schuss drauf. Ist natürlich einmal ausgerutscht und hat so diesen, da muss ich Stübi auch sagen, geil reagiert und hat auch gleich einen geilen Spruch dazu gebracht. Nämlich diesen Doppelkontakt beim Elfmeter. Das hatten wir ja auch schon mal noch vor gar nicht so langer Zeit.
Januar.
Zu viel Kohle reingebracht.
Ja. Januar 22.
Und das muss ich sagen, das war geil von Stübi auch reagiert und dann gleich da auf diesen Doppelkontakt auf das Spiel gegen Köln auch nochmal hingewiesen. Also auf jeden Fall ging Raun durchs Stadion, weil er mit Nachnamen auch Kühne hieß und alle so.
Ich weiß einmal in Leverkusen Auswärtsspiel HSV, da waren wir erste Liga, wo wir bald wieder sind. Und da hatten die Leverkusener Fans irgendwie so ein Gurkenplakat hochgehalten, weil sie dachten, Kühne, der dem HSV Geld gibt, ist ja, der Inhaber von dieser Gurkenfirma. Von den, ja. Und da haben sie erstmal gesagt, ihr Idioten, es geht um den Logistikunternehmer.
Ihr Deppen, haltet Senf hoch.
Ey. Ja, genau.
Ich hör mal, so
Kühne Senf, genau, das war das. Ne?
Ja. Nicht so ein Loser-Kühne, der nur irgendwie 1 Milliarde hat. Unser hat aber mal ein richtig fettes Bankkonto.
Kühne hatte ich irgendwo gerade gelesen, der hat jetzt gerade irgendwie aus irgendwelchen, hat er irgendwelche Boni-Ausschüttungen oder was von 3, noch was Milliarden bekommen. Also es ist Wahnsinn, was der Typ einfach an Kohle hat.
Der hat viele richtige Entscheidungen während Corona getätigt, das auf jeden Fall.
Ja. Hapag-Lloyd allein schon.
War die Hapag-Lloyd-Boni
Auszahlung.
Ja, herrlich.
Die Dividende.
Also dann soll er doch einfach, also wenn er ein geiler Typ ist, dann soll er uns jetzt das Stadion, den Stadionnamen für die nächsten 100 Jahre irgendwie verkaufen, dass es Volksparkstadion heißt und dafür lässt er einfach mal, weiß nicht, 200 Millionen springen und dann ist er für mich
dann auch... Dann hast du auch alle Probleme gelöst.
Ich glaube, er wird ja auch nicht jünger. Ne? Und natürlich nicht. So schlimm es ist, es
spielt. Aber er wird immer fitter vom Kopf.
Genau, aber so schlimm es ist, es spielt, würde ich jetzt fast sagen, dem HSV vielleicht ein bisschen die Karten, weil irgendwann will er auch ein bisschen was hinterlassen und muss sich mehr auf das letzte Geschäft gucken. Das ist bei ihm als Geschäftsmann vielleicht im Blut. Aber wenn der HSV wieder erste Liga ist, dann wollen ja auf einmal alle wieder mit dabei sein, dann will Kühne auch mitreden, dann will er was geben. Und dann wird ihm, glaube ich, gesagt, so, ja, alles klar, kannst du machen. Nur eine Sache ist, du darfst halt nicht wie in der Vergangenheit halt reinreden. Und ich glaube, er hat trotzdem Bock, irgendwie dabei zu sein. Und dann wird man sich vielleicht auf ein Deal einigen, so, okay, ey, er gibt was und er wird dann als mega der Gönner. Und irgendwie, vielleicht wird er ein bisschen, ich sage jetzt mal, altersmilde und ist nicht mehr so wie in seinen krassesten Geschäften.
Ich glaube, man darf auch nicht den Spieß zu sehr umdrehen, was verlangt man alles noch? Also vielleicht muss man auch mal akzeptieren, dass wenn er entsprechende Summen gibt, ihm man auch zugesteht, irgendwie entsprechende Äußerungen tätigen zu dürfen. So finde ich jetzt immer noch besser, als wenn er jetzt irgendwie Geld gibt und dadurch die ganzen Spieler ihm nur gehören. Und was ich auch noch glaube, ist, dass Onkel Kühne, der guckt sich jetzt ganz genau an, ob wir aufsteigen oder nicht. Und sobald die Sache attraktiv wird in der ersten Liga, hat er eine ganz andere Meinung zum HSV als in der zweiten Liga. Also das ist auch ein entscheidender Faktor.
Äußerungen darf er tätigen, sich nur nicht aktiv ins aktive Geschäft sozusagen einmischen. Ja. Aber das besprechen wir nochmal irgendwann anders. Du musst gleich los, Muchel.
Genau, euer Tipp für Darmstadt?
1-1.
Ja, unentschieden ist schon relativ realistisch, aber scheiß drauf. Schmieriges 1-0 für uns.
0-1, ja.
Kein. Bin bei Bones, 1-1.
Und du, Muchel?
Dann sag ich ein 1-2. Wir schießen 2 Tore.
Das ist gut. Kurzes Wrap-up nur bei Kicktipp, Muchel.
Nee, du müssen bist wir nicht.
Nicht mehr unter den Top 10. Aber dafür, Gato, 10 Plätze nach vorne, 129. Aber da ist
Kajcek,
Kai Junger. Wo bist du, Kai? Bist du in Top 100?
Ja, ich bin jetzt endlich wieder vorne angekommen. Ich habe mich wieder hochkatapultiert. Mit 20 Punkten bin ich vom 39. Platz auf den 18. gesprungen.
Ah, okay.
Ah, nee, sorry. 18 Plätze hoch auf den 39.
Ich bin 4 Plätze runter und bin jetzt 11.
Nicht schlecht.
Ja, aber es läuft gerade nicht. Also da muss ich auf jeden Fall nachlegen. Ja, also wir werden sehen und dann hoffen wir, dass wir da die Serie ausbauen mit 3 Punkten und vielleicht mal vorne auf Darmstadt aufschließen. Wir geben alles, wir sind in der Aufstiegssaison und nur der HSV!
Nur der HSV!